Zivilisation. Also nein, sie definieren den Zivilisationsprozess als einen, wo man lehrt, mit der Gewalt umzugehen, das heisst, wo man Gewalt reguliert. Sie ist nicht mehr offen und brutal, sondern sie wird feiner, subtiler, sie wird mit Gesetz reguliert. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich nicht einverstanden bin damit. Ich bin auch nicht einverstanden, dass sie sagen, dass Beziehungen grundsätzlich durch Gewalt geprägt sind und dass eben dass das überhaupt der Ausgangspunkt ist und dann, dass der Zivilisationsprozess ist der, wo man lernt, damit umzugehen. Zum Beispiel so ethnologische Beispiele von Jäger und Sammler zeigen, dass widersprechen dem. Mhm. Und also es gibt viele ethnologische Beispiele, die zeigen, dass Gesellschaften nicht, dass es so nicht gibt, wo offene Gewaltbeziehungen haben, zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Es gibt aber solche, wo das eben auch nicht der Fall ist. Und man kann nicht sagen, das ist die Ausgangslage von Beziehungen zwischen Menschen. Und was auffällt, ist, dass sie zeigen, wenn sie schon finden, dass wir in einer höheren Zivilisation leben, die ja gefährlich ist, dort ist der ganze Herrschaftsgedanke drin, der dann auch zwischen Mann und Frau spielt. Also es wäre interessant gewesen, darüber zu reden, ob sie es wirklich so meinen. Mhm. Ich will das nicht einfach unterschieben. Aber von was sie auch nicht reden, ist von unserer Zivilisation in der dritten Welt, wo ja eben wieder gewalttätige Auswirkungen haben, wo plötzlich um den ökonomischen Profit willen einfach jeder Gedanken, also jeder zivilisierte Gedanke einfach über Bord geworfen wird. Also das zeigt ja, wie fragwürdig das ist. Und dann führen sie auch das an, also sie sagen, sie sind froh, dass sie Frauen sind da, zu Europa, und heute leben. Sie sind froh um ihre Freiheiten und die Stellung der Frau ist in dem Sinn besser geworden. Das nehmen sie als Beweis, also mit dem, wenn sie eben sagen, dass das eine positive Entwicklung ist. Und das finde ich auch eine heikle Aussage. Und zwar darum, weil wir das auch heute wieder erleben mit der ökonomischen Krise, wie brüchig der Liberalismus ist, wo uns, das stimmt, gewisse Freiheiten gibt, Bewegungsfreiheiten. Aber wie brüchig das da ist, wie schnell gerade in einer ökonomischen Krise zum Beispiel Sexualmoral wieder auftaucht, wo die Frau wieder muss beschützt werden, durch das eingegangen wird, an Herz gedrängt wird. Oder dann ist das Beispiel vom Faschismus etwas, das zeigt, das war eine Zeit der Gewalt gewesen, bestimmt durch Gewalt, wie schnell so etwas eben wieder möglich ist. Die Frauen waren dort auch Gebärmaschinen gewesen. Wie das plötzlich möglich ist, dass das wieder da ist. Das wäre etwas, was wir gerne mit Ihnen darüber geredet hätten. Und mir ist es auch unbegreiflich, wie man kann den ökonomischen Zusammenhang draussen lassen kann.
Mhm, das ist deine hauptsächliche Kritik am Buch.
Wir haben das Telefon. Der Paul ist am Telefon.
Ja, also, ich muss gerade da raus, sonst bin ich jetzt eigentlich beim Radio.
Ja.
Langsam. Ja, ich habe jetzt ein Zeitchen zugelassen, oder? Und es hat schon viele Sachen, die stimmen, oder? Über die Unterdrückung von der Frau und der Gender und so. Aber das Ganze ist ein bisschen undifferenziert. So. Also erstens mal betrifft es den ganzen Islam. Und es betrifft den Raum Indien, Pakistan, Afghanistan, Iran, oder? Also da muss man mal sagen, dass in Indien ist man der grösste Teil der Inder sind Hindus. Und die haben wieder, und das ist vielleicht schon eine gewisse Unterdrückung, aber wieder anders. Und zum Beispiel eine weniger starke sexuelle Unterdrückung. Also zum Teil wahrscheinlich sogar aufgeschlossener im Sexuellen gegenüber, also der Freude am Ganzen, wie da in der Schweiz zum Teil. Okay, ich meine, schaurig viel verknurzt, die man sie je findet. Nur um das geht es ja nicht. Aber dann, du kannst ja nicht alles in einen Sack fallen. Die 4, 5 Länder, das ist ein Kontinent, oder? Mit jenen, da gibt es nicht nur einen Islam, es gibt mehrere Islam.
Und was willst du jetzt genau kritisieren?
Ja, was ich will kritisieren, ist einfach, dass das relativ unpräzis ist. Also eben, du alles in einen Sack rein. Also der Chadder. Man kann mal dort anfangen. Der Chadder wird hauptsächlich in der Stadt getragen und auf dem Land nicht. Nomaden tragen keinen Chadder, weil sonst könnten sie nämlich nicht arbeiten.
Aber Frauen schon?
Nein. Nein, aber die Nomaden tragen keinen Chadder auf dem Land. Ich war in Afghanistan, im Iran, in Pakistan, in Balochistan. Ja. Frauen tragen auf dem Land keinen Chadder, weil mit dem Chadder kannst du nicht arbeiten. Das ist unmöglich. Und dann, also das mit dem Sünneln am Anfang. Gut, das ist ein Gag, oder? Aber im Iran, Sünneln ist nicht an der Sonne. Weder Mann noch Frau, aber das ist ja unwichtig. Nur also mal...
Ja, also ich habe gemeint, an der frischen Luft gehen.
Aber die Differenzierung zwischen Stadt und Land ist mal nicht da. Weil in der Stadt wird wirklich ein Schaden getragen.
Du weißt,
und auf dem Land nicht. Und dann...
Kann ich zu dem gerade etwas sagen?
Ja.
Also ich begreife, dass dir das undifferenziert scheint, wenn du das kennst, oder? Das ist klar. Aber um was es uns gegangen ist, wir haben generell von der Frau im Islam geredet, die sicher je nach Land auch unterschiedliche Ausprägungen hat. Aber um was es uns gegangen ist auch zu zeigen, wie sie das darstellen, die beiden Autorinnen, wie man eben so Sachen muss anschauen, oder? Und ob jetzt die Frau im einen Land ein bisschen weniger unterdrückt ist und den Schleier nicht immer muss anhaben, so ist das trotzdem der Ausdruck vom Gleichen.
Ja, nein, ich sehe das eben anders. Also ich meine, es ist einfach auch in anderen Punkten ist es eben unkorrekt. So als vom Isoliertsein von der Frau, das ist total das Gegenteil. Also wenn einmal die Frau isoliert ist, ist es vielleicht in Europa, wenn einmal der Mensch isoliert ist, dann ist es in der Schweiz, oder? Wo jeder in seiner Blockwohnung hockt. Aber dort gibt es das gar nicht, das ist aus der Luft gegriffen. Frauen wohnen in Frauenhäusern, genau. Und Männer in Männerhäusern. Die Frauen wohnen vielleicht 10 Frauen zusammen mit Kind. Wie kannst du denn da isoliert sein?
Isoliert ist nicht im Sinn.
Noch auf eine Stadt zu, wo das Leben ganz anders ist, aber auf dem Land ist das wieder anders. Darum ist es undifferenziert. Und dann kannst du auch sagen, ja, das Christentum, das ist... kommt mir vor wie eine Mission, ein bisschen.
Isoliert ist nicht gemeint im Sinn wie bei uns, dass man allein in einer Blockwohnung wohnt, sondern isoliert von der Gesellschaft, oder? Die Frauen sind in dem Haus versteckt, sie können sich nicht auf der Straße bewegen. Und das stimmt, die leben zusammen. Es leben viele Frauen zusammen mit den Kindern. Und trotzdem müssen sie sich diesen Traditionen beugen, die sie einhängen, oder? Das hätte uns auch interessiert, die Überlegung, warum dass die Frauen sich, warum sie nicht können, wenn sie schon zusammenleben, eben Strategien entwickeln.
Das wäre eine Frage gewesen.
Es geht nicht darum, dass sie einzeln isoliert sind, sondern isoliert von der Gesellschaft. Und so viel Druck.
Von der Gesamtgesellschaft, wenn schon. Oder nicht von der Frauengesellschaft?
Nein, Frauengesellschaft muss sich ganz den Druck von der Männergesellschaft unterziehen. Und das ist der wesentliche Punkt.
Ja.
Sie müssen sich sagen lassen, wie sie das Leben haben. Also das drückt sich aus in vielen Beispielen, die in dem Buch drin sind.
Wobei der Mann das dort auch muss. Er muss sich auch der religiösen Gesellschaft unterwerfen und den Seiten und so, die dort herrschen. Also der Mann ist auch nicht total frei. Der hat auch die
es gibt aber Seiten, das ist eben der Punkt, es gibt Seiten, wo menschenverachtend oder dann eben in dem Fall frauenverachtend sind, oder?
Das mit der Beschneidung, also das ist mir schon klar, wobei es gibt auch
Vorhautbeschneidung
beim Mann.
Das ist etwas völlig anderes.
Ja, ich sehe schon
gut
den Punkt. Ja.
Und es gibt zum Beispiel, was eine Hochzeitsnacht bedeutet, wie dort mit der Frau umgehen wird, das ist genau das Gleiche.
Und so gibt es noch jene... Persien, in Afghanistan, Pakistan oder in Indien? Bei den Hindus oder bei den Mohammedaner? Oder?
Also das Material, also was wir vor allem so erzählt haben, das sind Aussagen von Frauen. Entweder sind sie in Kontakt, sind Cheryl und Edith selber mit Frauen in Kontakt gewesen, oder sie haben sehr viel Material von einer Frau aus Ägypten, welche über die Situation von Frauen in Ägypten schreibt. Und du hast ganz sicher recht, dass da regionale Unterschiede sind, aber ob man jetzt im Islam oder im Christentum oder Hinduismus schaut, es gibt immer wieder Ähnlichkeiten. Also es gibt ein sehr grosses Machtgefälle zwischen Männern und Frauen. Und zu Indien vor allem habe ich noch sagen wollen, das ist hier gar nicht so bekannt, aber es gibt nicht nur Witwenverbrennung, aber es gibt auch sehr junge Frauen, welche verbrennt werden. Und das hängt zusammen mit dem Mitgift, dass die Schwiegereltern, wenn die finden, dass der junge Brut nicht genug mitbringt von ihrer Familie, dass sehr junge Frauen tot werden, verbrennt werden.
Ja, hey, aber das ist Mittelalter, gell?
Nein, eben nicht.
Das ist rar. Also da kannst du auch mit Vergewaltigungen und so in Europa vergleichen, was die Menge ja an diesen kriminellen Akten, die du jetzt erzählst, betrifft. Dann ist das natürlich so etwa wie da in Europa Frauen vergewaltigt und umgebracht werden in dem Verhältnis. Und nicht als Massenbewegung.
Es ist nicht eine Massenbewegung und die Frauen werden heute auch nicht mehr öffentlich verbrannt, sondern sie greifen Fälle auf, wo eine Frau einfach verbrannt im Zimmer, oder? Dann war es ein Zimmerbrand gewesen, und es gibt sehr viele Zimmerbrände dort, oder?
Ja, ich habe ja gesagt, das sind kriminelle Akte, wenn du so willst. Wobei, das
und das
nicht
ist ein Ausdruck von einer Beziehung, von dieser sozialen Beziehung zwischen Männern und Frauen, die dort herrschen. Das ist ein Ausdruck von dem. Und ja, zum Beispiel auch die hohe Selbstmordrate von jungen Frauen zwischen 15 und 30.
Das ist immer noch kleiner als die Selbstmordrate von Schweizer im Durchschnitt.
Ich weiss gar nicht, was du zeigen
willst. Was ich will zeigen, ist, dass es einfach tendenziös ist, dass man gewisse Fälle rausgreift und aus dem dann irgendeine Theorie zusammenbastelt, oder?
Also
und
du sagst,
ich
es ist nicht
zeigen,
so.
Ist, ich habe etwas gegen Mission.
Ja,
und aber es ist Mission, was ich mache.
Aber du, lest doch mal ein Buch.
Also bitte. Danke vielmals.
Ciao.
Ich habe nie ein Buch gelesen. Ciao miteinander.
Ciao. Thank you.
Telefon für Hörerinnen und Höreranrufe ist 252 84 00. Voran ist das Telefon gekommen und ich möchte noch etwas aufgreifen wegen Mitgift in Indien und das in Zusammenhang bringen mit dem, was Claudia vorher gesagt hat, dass wir uns eigentlich selten überlegen, welche Folgen unsere Gesellschaft in der dritten Welt haben. Und das Problem von der Mitgift ist ganz stark verstärkt worden. Das hängt zusammen mit unserer Konsumgesellschaft. Also Mitgift, das ist bei der Hochzeit, bringt der Brut ein Radio mit, ein Fernsehen, eine Waschmaschine, also alles Konsumartikel. Wie höher die Familie ist, wie sozial höher die Familie ist, wo sie heiratet, kommt immer größeres Statussymbol, also Motorrad ist sehr beliebt. Und dieser Zwang zur Mitgift, also der Familie von einem Mädchen muss sehr viel Geld und Konsumartikel der Familie vom Mann übergeben und der Zwang nimmt unheimlich zu und das ist Folge von unserer Konsumgesellschaft. Und das ist das, was ich über Indien sagen will. Und der Mitgiftverbrennung, der Klitorisbeschneidung, also das sind eigentlich die schlimmsten Sachen von Gewalt gegen Frauen. Und ich finde noch wichtig, dass man Gewalt gegen Frauen nicht als etwas Individuelles gegen eine Frau richtet, gegen eine Person, sondern es ist gegen Frauen als Gruppe. Und Gewalt gegen Frauen ist eine politische Frage. Und die Machtverhältnisse müssen aufrechterhalten werden. Und Mittel dazu, dass diese Machtverhältnisse aufrechterhalten werden, ist diese Gewalt, Vergewaltigung und ja, die Benachteiligung der entrechtigten Frau, sozial, politisch, juristisch, sexuell. Sie hat kein Recht auf ihre eigene. Es ist auch kein Wunder, wenn ein Mädchen mit 11 heiratet und die erste Hochzeitsnacht ist wie eine Vergewaltigung. Wie kann eine Frau je dann ihre eigene Sexualität kennenlernen? Sie hat nicht das Recht auf ihre Sexualität. Also was ihre Pflicht ist, ist Kindgebären, ist Söhngebären. Also sie wird ganz definiert über ihre Funktion als Gebärerin. Sie wird reduziert auf das.
And the jungle border draws and drags.
Das Buch hat noch einen Unteruntertitel, und zwar Amnesty for Women. Und das ist eine Organisation, die Edith Schlaffer und Cheryl Benard gegründet haben, weil sie aufgrund von dem, was sie alles gesehen haben, gefunden haben, es braucht Entwicklungsprojekte, die speziell auf die Frauen ausgerichtet sind. Und das Erste, was sie wichtig findet, ist, dass Grundbedürfnis, dass mal für Grundbedürfnis geschaut wird, wie für Nahrung, Gesundheit und Bildung, die den Frauen vorenthalten wird, in den Kulturen, die sie jetzt kennen. Es hat dann auch hinten im Buch noch einen Anhang, eine Beschreibung aus einem afghanischen Flüchtlingslager, wo die Frau Kerschbaumer heisst, sie beschreibt, wie sie probiert, die Frauen zu unterrichten in Hygiene und Ernährung. Und wie sie muss die Frauen in Gruppen organisieren und ganz fein vorgehen, damit sie überhaupt Erlaubnis bekommen, dort hinzukommen. Und wie dann ein Teil davon nach einer Weile eben nicht mehr kommen kann, weil es die Männer doch zu bedrohlich findet. Das wäre auch ein Thema, was interessant gewesen wäre, darüber zu reden, wie die konkreten Probleme aussehen, was sie sich davon erhoffen, und wie Projekte, was sie für verschiedene Projekte haben, ob sie solche haben, die den Frauen richtig ökonomischer, wo die Frauen in der Richtung ökonomischer Unabhängigkeit unterstützt werden, weil das ist ja sehr wichtig auch. Eigenes Einkommen, diese Fragen. Ja.
Ich möchte noch einen Hinweis machen auf morgen. Auf der Elfi am Neumärentheater